Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Ja, herzlich willkommen Dr. Martina Pesic. Sie ist Verhandlungsexpertin, hat eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Verhandlungsmanagement gegründet und begleitet komplexe Verhandlungen. Herzlich willkommen, Martina.
Hallo.
Ja, meine Güte, Martina, das ist ja Verhandlungen auf hohem Niveau zu führen, ist ja nicht etwas Alltägliches. Wir hören immer wieder mal von Gehaltsverhandlungen, aber was du machst, ist ja eine ganz andere Nummer und ein ganz anderes Kaliber, komplexe Verhandlungen, Deals zu verhandeln. Wie bist du dazu gekommen?
Das hat schon sehr früh, also das Interesse für Verhandlungen oder für für Situationen, in denen man die andere Seite überzeugt und dazu bringt, das zu tun, was man möchte, ist ja im Endeffekt nichts anderes als Verhandlung. Das fing schon sehr früh an und auch so ein gewisser Geschäftssinn fing auch schon sehr früh an. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe das, wenn man so will, in die Wiege gelegt bekommen. Und ich hatte immer schon Spaß, herauszufinden, was eigentlich die Menschen wirklich bewegt, worum es ihnen wirklich geht. Und meine Erfahrung ist, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man verstanden hat, worum geht es der anderen Partei oder Person, was treibt sie wirklich an? Das sagen die wenigsten. Das ist auch dieses klassische in Verhandlungen, wo wir dann sagen, man muss zwischen der Position und dem Interesse unterscheiden. Also Position wäre, ich möchte 10% mehr. Interesse ist, naja, irgendwie mein Chef sitzt mir im Nacken und wenn ich hier keine Erfolge vorweise, habe ich ein Problem. Ein Beispiel, ne? Und wenn man das herausfindet, dann bekommt man im Endeffekt in der Regel eher das, was man möchte. Und was mich immer fasziniert hat an Verhandlungen ist, man nimmt sich Dinge vor und ich nehme mir immer, ich bin schon sehr ambitioniert. Das ist ja auch ein Geheimtipp, dass man mit ambitionierten Zielen in die Verhandlungen gehen soll. Und ich bin dann auch zum Schluss oftmals überrascht, dass es dann auch wirklich geht. Also am Anfang war ich immer überrascht. Inzwischen sage ich meinen Klienten, es ist völlig normal. Seid vorbereitet, dass es auch absurde Ergebnisse geben kann, mit denen ihr einfach nicht gerechnet habt. Ja, weil wir das entsprechend so gut vorbereiten und dann eben auch Parameter, die unsicher sind, auf der anderen Seite eben auch in der Verhandlung noch nutzen, um eben, sage ich mal, das Ergebnis der einen Seite dann auch zu maximieren. Und das war meine Mutter, ich war regelmäßig bei meiner Mutter im Geschäft und habe immer mit Kunden interagiert. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und habe im Endeffekt auch immer wieder einen Geschäftssinn gehabt, ne? Immer irgendwas verhandelt, immer irgendwas verkauft, immer unterwegs gewesen. Und das war dann auch für mich klar, dass ich auch in die Richtung des Studiums wähle. Also ich habe BWL an der European Business School studiert mit Schwerpunkt dann Verkauf und Einkauf, also beide Seiten des Verhandlungstischs und habe dann eben auch sehr stark mich sehr früh schon auf Verhandlungsmanagement spezialisiert, ein selbstgewähltes Thema mit Daimler, Gott sei Dank, dann zusammen, weil das ist eigentlich auch selten, dass man ein eigenes Thema wählen darf bei uns an der Uni. Das machen nur 1-2%, die dann auch einen Betreuer bekommen, weil der natürlich erstmal kein Interesse hat. Ein fremdes Thema zu benennen, da hat er nichts von. Aber mit Daimler zusammen konnte ich eben dann über Verhandlungsmanagement in China schreiben, auch sehr spannend. Und habe dann, ne, das war damals so, dass ich gedacht habe, Mensch, Verhandlungen sind komplex, interkulturelle Verhandlungen sind ja wirklich die Königsdisziplin. Das ist ja noch schwieriger. Und ja, das war korrekt. Auf der anderen Seite habe ich währenddessen festgestellt, woran es dann meistens scheitert, ist das fehlende Vertrauen. Das sind Emotionen, die hochkochen und die quasi eine Verhandlungseinigung, die eigentlich für beide Seiten, man muss fast schon sagen, tragischerweise wirklich gut wäre, diese Einigung wird eben nicht getroffen, sondern es führt zu einem Verhandlungsabbruch, weil es auf einer Seite zu Gesichtsverlust kommt, weil die eine Seite sich in Rage geredet hat, weil dann Prinzipien da sind, weil Egos auf dem Tisch, auf der, quasi am Tisch sitzen, die einfach nicht bedient werden. Und das war im Endeffekt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das Wichtigste oder einer der wichtigsten Faktoren in Verhandlungen sind eigentlich Emotionen. Und habe dann quasi mich damit mit dem Thema auch befasst und beschäftigt und habe dann festgestellt, dazu gibt es ja eigentlich keine wirkliche Literatur, zumindest war das damals der Fall. Weil ich gesagt, okay, das wäre doch eigentlich schön, wenn ich mir die Zeit nehme, weil das mir wichtig ist und dazu ein Standardwerk schreibe, wo ich wirklich alle möglichen Parameter hin auf Emotionen prüfe und eben schaue, welchen Einfluss sie auf Verhandlungen haben. Habe dann damals Gott sei Dank auch netterweise ein Stipendium bekommen von der Friedrich-Naumann-Stiftung und konnte mir dann wiederum mein eigenes Thema wählen und dann entsprechend auch den Lehrstuhl wählen. Und ich habe natürlich einen Lehrstuhl gewählt, der sich dann hauptsächlich mit Verhandlungsmanagement auch befasst hat und habe da dann über Emotionen in Verhandlungen geschrieben. Und auch währenddessen war mir immer wichtig, dass ich praxisnah unterwegs bin und dass ich immer auch im Kontakt bleibe und habe eben auch während der Zeit sehr viele Experteninterviews mit sehr erfahrenen Verhandlungsmanagern geführt, die eben in hohen Positionen waren. Und da fing es eigentlich an, dass ich das erste Mal gefragt wird, Mensch, das ist sehr spannend, wollen Sie denn nicht mal bei uns auch ein Training halten? Oder wollen Sie meine Vertriebsmannschaft nicht auch mal mit Ihren Erkenntnissen schulen und Ihnen da ein paar Tipps geben? Ne? Und im Endeffekt fing es dann da an, dass ich immer mehr auch in Richtung Training, Coaching, Beratung gegangen bin. Und das hat sich letztendlich gehalten, wobei mir immer wieder wichtig war, was ich nicht sein wollte, ist einfach nur eine Trainerin, die aus der Theorie heraus erzählt, sondern mir war es ganz wichtig, dass ich selber an der Front auch die Erfahrung sammle und dass ich auch, also First-Hand Experience wirklich auch weitergeben kann. Und ich glaube, dass das eine der größten Mehrwerte ist, die ich bieten kann im Vergleich beispielsweise jetzt zu anderen Verhandlungsexperten, weil ich diese Verantwortung selber getragen habe. Ne? Also das glaube ich, unterscheidet mich schon sehr und ich selber eben auch ins Schwitzen gekommen bin. Also nicht theoretisch erzähle, wie das Optimale ist, denn wir wissen ja letztendlich, also gerade wenn wir in Richtung Spieltheorie gehen, grundsätzlich wissen wir ja, was die optimale Lösung ist. Interessanterweise sind die Dynamiken während der Verhandlung immer so speziell, dass es selten zu dieser optimalen Lösung kommt. Das heißt, du musst perfekt vorbereitet sein, damit du genau weißt, wie du mit diesen ungeplanten Faktoren interagieren und reagieren kannst, um eben auf jede Situation, möglichst auf jede Situation vorbereitet zu sein und dann entsprechend quasi, ach, jetzt geht's in diese Richtung, perfekt habe ich vorbereitet, dann ist Strategie B dann das Richtige, ne?
Ja, du sprichst häufig von Vorbereitung und von Emotionen. Das bedeutet, sehr viel Menschenkenntnis. Wie bereitest du dich vor, wenn du dein Gegenüber nicht kennst? Also wenn es nicht jemand ist in der eigenen Firma, sondern jemand komplett Fremdes, irgendwie aus einer anderen Firma, aus einem anderen Land. Wie bereitest du dich vor? Weil du musst ja vielleicht den Menschen kennenlernen. Also wie tauchst du in die DNA deines Gegenübers ein und entschlüsselst die Emotionen, die die Person sehr wahrscheinlich leiten werden. Wie geht das?
Also Im Endeffekt versuche ich, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Ne? Also da gibt es ja Gott sei Dank, haben wir heute alle einen Footprint im Internet, kann man sehr viel erfahren. Man kann zum Beispiel auch sehr viel darüber erfahren, wie sich jemand auf LinkedIn oder Xing oder auf den sozialen Netzwerken eben positioniert, wie jemand postet, was er berichtet. Das heißt, das sagt mir, worauf ist er stolz, was ist ihm hier unangenehm, welche Anerkennung ist ihm wichtig oder wie wichtig ist ihm Wertschätzung grundsätzlich, welche Interessen oder welche Ziele verfolgt das Unternehmen. Das ist auch nochmal entscheidend. Also auch da schauen, welche Entwicklung gibt es da? Stehen die gut da, stehen die schlecht da? Welche grundsätzlichen Visionen und Zielrichtungen haben sie? Dann gucke ich natürlich auf jeden Fall auch, ich meine, gucke mir den Menschen auch einmal an. Ne? Also sage ich mal, die Optik sagt einem auch sehr viel aus. Da gibt es wirklich separate Analysen zu, da könnten wir auch eine Podcast-Folge zu machen. Da erfährt man schon sehr, sehr viel, denn ein Leben prägt einen Menschen. Auch das sieht man dann auch im Gesicht und an der Mimik. Also wenn es möglich ist, schaue ich mir auch YouTube-Videos an oder Aufzeichnungen von der Person. Das hilft mir enorm, weil ich immer sehr gut einschätzen kann, mit wem ich es dann zu tun habe und wie die Person auch in schwierigen Situationen agieren wird. Und was natürlich besonders hilfreich ist, wenn ich beispielsweise auf sozialen Netzwerken eben schaue, gibt es gemeinsame Kontakte, die ich vielleicht, wo ich einen engeren Draht habe, wo ich mal anrufen kann, sagen kann, Mensch, was ist deine Erfahrung? Hattest du hier schon mal geschäftlich zu tun? Und wie tickt die Person? Ne? Was ist der Person wichtig? Worauf muss man achten? Ne? Also, dass man da wirklich versucht, irgendwie verfügbare Information oder anzapfbare Information herauszukitzeln und dann eben sich da ein Gesamtbild zu machen. Ne? Das ist sehr wichtig vorher. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, wenn man dann im ersten Termin ist, dass man dann nicht schon direkt in die Verhandlung einsteigt, sondern sich die Zeit nimmt, auch einmal ein bisschen zu plaudern, ne? Oder einmal ein bisschen auch sich kennenzulernen, da eine Beziehung aufzubauen. Und da erfährt man ja auch schon viel, beispielsweise auch im privaten Bereich. Wo steht derjenige gerade? Ist er gerade irgendwie in einer finanziell irgendwie so ein bisschen in einer etwas angespannteren Situation, weil beispielsweise Immobilienkauf, weil irgendwie gerade Kinder quasi neu geschlüpft, in Anführungsstrichen, und er vielleicht einfach nicht viel Schlaf bekommt? Das sind alles Faktoren, die relevant sind, auch in Verhandlungen. Denn was passiert? Jemand kommt schlecht gelaunt rein, man bezieht es erstmal auf sich. Und man weiß ja eben nicht, liegt es daran, dass die Person nachts nicht geschlafen hat, Stichwort Baby, liegt es daran, dass sie vielleicht mit dem Partner sich gestritten hat. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die Emotionen hervorrufen. Und das Wichtige ist, glaube ich, in dem Moment nicht erstmal von sich auszugehen oder von der Verhandlung und sich nicht verunsichern zu lassen.
Also das erfordert schon psychologisches Einfühlungsvermögen. Also dann wirklich reinzugehen, sich sehr viel Empathie, sehr viel Mitgefühl für den anderen zu verstehen, wo steht diese Person gerade, damit man sie abholen kann oder sich vorstellen kann, in welcher Welt diese Person jetzt gerade unterwegs ist.
Absolut. Also es ist eine der Kernkompetenzen.
Okay.
Und ich habe schon sehr, sehr häufig erlebt, dass gerade in Konfliktsituationen und ja, es fällt einem schwer, das dann zu tun. Aber wenn man einfach nur mal sagt, ja, sie haben recht oder ja, kann man sie verstehen. Und ich kann sie verstehen. Ich kann sie verstehen. Also das nimmt schon einmal viel dieser negativen Energie, dieses negativen Schwungs raus, weil der andere erstmal damit nicht rechnet.
Ja.
Und das heißt ja nicht, also das sind dann natürlich so die Feinheiten, das muss man natürlich durchproben, kann man auch in Rollenspielen probieren. Das heißt nicht, dass man dem anderen grundsätzlich recht gibt oder zusagt oder als Zugeständnis macht, sondern die andere Seite in einer sehr konfliktreichen Situation möchte die andere Seite erstmal gehört und verstanden werden.
Ja.
Ne? Und da geht es nicht um Recht haben oder nicht Recht haben, meint man schon, ja. Aber allein, dass man nicht sofort Kontra gibt und sofort abblockt, sondern an der anderen Person den Raum gibt, ne? Und auch gerne viel Raum, sorgt dann schon allein dafür, dass die Emotionen wieder abkühlen. Und es der anderen Person oftmals selber unangenehm ist, wenn sie dann mal austritt und sich dann in Rage geredet hat, weil zum Schluss wird es ja immer weniger, weil es dann nicht quasi nochmal befeuert wird durch Kommentare oder Sätze, nochmal vernünftig oder jetzt reißen sie sich doch mal zusammen, das ist maximal kontraproduktiv. Aber genau, sondern dass man dem anderen den Raum lässt und dann quasi, wenn der Raum da ist, wenn die andere Person sich wieder gefangen hat, eben auch gemeinsam wieder in die Verhandlung einsteigen kann. Ne? Davor bringt es nämlich nicht. Da kann ich jetzt auch Stunden zu erzählen, warum das so ist, psychologisch. Stichwort Refraktärphase, wenn Sie gerne fragen, ansonsten. Genau.
Ja, also ist das ja dieses Raumgeben ist so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein Widerspruch, ne? Man denkt, okay, ich gehe in eine Verhandlung, habe meine Position und die muss ich verteidigen, koste es, was es wolle, irgendwie, ne? So mehr oder weniger sanft oder nicht sanft. Aber das dieses Raumgeben ist, finde ich spannend. Kann ich, und das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein absoluter Gamechanger ist. Mit welchem Mindset sollte man dann in die Verhandlung gehen?
Also grundsätzlich mit einem Positiven natürlich. Ja. Also das Wichtigste ist, dass man sich auf den Konflikt freut. Denn es wird einen Konflikt geben. Ne? Wenn es keinen Konflikt, also wenn wir uns einig sind, gibt es ja keinen Konflikt. Dann gibt es auch keine Verhandlung. Also dass man nicht miteinander verhandelt, miteinander eine Einigung erzielt, denn dann ist sie ja im Endeffekt schon gegeben. Das heißt, es ist klar, dass es eine Art von Konflikt gibt und das Wichtige ist, dass man eher, anstatt sich vor dem Konflikt fürchtet, sich auf den Konflikt freut. Das heißt, auf den Konflikt zugeht, sich freut und sagt, Mensch, das wird bestimmt ein interessantes Gespräch. Und ich gehe jetzt erstmal mit dem positiven Mindset, dass wir das so hinkriegen, dass es für beide ein gutes Ergebnis gibt. Ne? Also das glaube ich, ist das Erste, das Allerwichtigste. Und dann auch den anderen nicht als Gegner sehen. Also ich erfahre immer so, ja, und dann unser Verhandlungsgegner, da müssen wir doch irgendwie gucken und hin und her. Moment, das ist erstmal der Verhandlungspartner. Denn wir brauchen den anderen, damit wir bekommen, was wir wollen. Und der andere braucht uns auch, damit er eine gute Einigung mit uns erzielt. Das heißt, der andere ist ein Partner dafür, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Das heißt, dank des anderen können wir gemeinsam Ziele erreichen. Also das ist auch nochmal so ein Mindset. Und das hilft auch schon mal, das geht dann schon auch Richtung Empathie, also ne, hilft dann, wenn man mit diesem Mindset reingeht, dass man eher sagt, okay, ich stelle mich auf den anderen ein, ich höre dem zu, ich möchte erfahren, worum es ihm wirklich geht. Denn das ist jetzt auch nochmal so eins der häufigen Themen. Man denkt immer, der Gewinn des anderen ist der Verlust, ist mein Verlust. Das ist ja auch nicht immer unbedingt der Fall. Zu Schluss, ja, wenn es darum geht, einen festgesetzten Kuchen auseinanderzufiddeln und sich um die Krümel zu schlagen, ja, gebe ich zu, dann ist es ein quasi Nullsummspiel. Ne? Es ist quasi mein Gewinn ist dein Verlust. Aber auf dem Weg dahin und gerade in der Anfangsphase gibt es so viele Potenziale, die man heben kann gemeinsam, dass man hier einfach auch ein anderes Mindset, also man steigt mit einem anderen Mindset, also zwar mit dem Mindset, lass uns erstmal gemeinsam gucken, wie wir diesen Kuchen vergrößern können. Das heißt, nicht direkt, das ist auch einer der Hauptfehler, die gleich passieren, man steigt in Verhandlungen ein und versucht gleich den Kuchen zu zerhacken. Ne? Also ich sage es jetzt wirklich aggressiv, so, damit man auch versteht, was dann passiert, weil das ist einmal, kommt eine ganz komische Stimmung auf und zum anderen hat man es tragischerweise gar nicht geschafft, den Kuchen zu vergrößern. Und ich glaube, jetzt für die Zuhörer, vielleicht, falls es ein bisschen zu abstrakt ist, möchte ich gerne ein Beispiel
Ja,
machen.
gerne.
Wir nehmen mal einfach an, produzierendes Gewerbe, also ich habe irgendwie Schuhe. So, ich produziere, genau, ich verkaufe Schuhe und möchte gerne 100.000 Paar Schuhe von einem bestimmten Hersteller haben. So, und jetzt ist die Frage, wer liefert diese Schuhe an? Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Flotte organisieren müsste, die diese Schuhe dann just in time immer anliefern müsste, würde mich das Doppelte kosten als den Hersteller selber, weil der Hersteller schon eine eigene Flotte hat. Das heißt, er muss nichts organisieren, er hat die schon da, kann die nochmal zusätzlich quasi auslasten. Für den ist es deutlich günstiger. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sich nicht die Mühe macht, zu überlegen, okay, wer soll dir das denn machen, sinnvollerweise, und sagt, okay, das dann zum Verhandlungspunkt macht, dass man das selber machen muss, dann ist man irgendwie auch selber schuld. Ne? Also wenn das zum Beispiel nicht zur Diskussion steht, weil der andere sagt, okay, da habe ich jetzt so runtergehandelt, soll das jetzt bitte selber übernehmen. Im Endeffekt deswegen erst einmal gucken, dass man sage ich mal, den Kuchen erweitert, dass man zum Beispiel sagt, okay, Lieferung macht ja Sinn, wenn Ihre Seite das übernimmt, ne? Sie können das günstiger machen. Dafür können ja vielleicht auch ein Zahlungsziel beispielsweise, ne? Dass wir da vielleicht auch ein kürzeres Zahlungsziel vereinbaren, ne? Oder dass man da eben auch eine gewisse Flexibilität aufweist, ne? Also das ist so ein Beispiel, ne? Und da gibt es eben sehr viele, also es gibt wirklich auch sehr, sehr viele Beispiele, auf die man jetzt nicht so kommt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Mehrwert, sicherlich, den ein Verhandlungsexperte reinbringt. Also allein zum Beispiel, wenn es um das Thema Rohstoffpreise geht, ne? Also zukünftige Erwartungen, die können ja auch variieren. Das heißt, der Käufer kann andere Erwartungen haben, wie sich der Rohstoffpreis entwickelt, als der Verkäufer, ne? Und auch aus diesen Differenzen kann man ja auch den Kuchen erweitern. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so naheliegend, aber es wäre zum Beispiel so ein Beispiel für eine kreative Lösung. Oder man nimmt andere Themen. Also gerade ich mache ja auch sehr viele M&A-Verhandlungen, dass man da auch stärker in die gemeinsame Vision geht, ne? Und irgendwie schaut, okay, wie können wir denn gemeinsam den Kuchen vergrößern, auch zukünftig, ne? Und wie können wir da auch eine Risikominimierung auch vornehmen, ne? Also man muss ja auch verstehen, was ist dem anderen wichtig. Und wenn der andere einfach Sorge hat, er kennt das Business nicht so gut, er kann es nicht einschätzen, dass man da vielleicht auch einen gewissen Teil des Risikos in die Zukunft verlagert, beziehungsweise einfach, oder wenn ich quasi als Unternehmer weiß, wie ich den Laden führe und was möglich ist, ich meine, ich habe ja den besten Einblick, dann kann ich das beispielsweise auch für mich steuern und sagen, okay, man kann ja auch eine gewisse Earn-out-Klausel einbauen und die dann einfach deutlich höher ist als die Preisbereitschaft beispielsweise des Käufers jetzt aktuell, wenn ich quasi jetzt einfach ausgezahlt werde, ne? Und beispielsweise gerade diese Earn-out-Modelle sind ja schon auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um solche Preislücken eben auch zu schließen.
Spannend. Sind für dich die grundlegenden Prinzipien für komplexe Verhandlungen?
Was meinst du damit genau?
Du hattest mal gesagt, stark mit dem stärksten Angebot einzusteigen, ein positives Mindset, gut vorbereitet zu sein, ne? Was sind so die Kernelemente, die Säulen, die Prinzipien für eine erfolgreiche, komplexe Verhandlung?
Also Vorbereitung ist sowieso das Allerwichtigste. Ich mache in meinen Trainings auch immer, stelle immer die Frage, welche Zeit sollte man der Vorbereitung auch widmen? Und da sind dann die meisten überrascht, wie viel Zeit man widmen sollte. Und sind erst einmal, denken sich erstmal, nee, ach Quatsch, das brauchen wir doch nicht. Und dann im Verlauf merkt man, oh, das alles kann man vorbereiten. Oh ja, genau, das habe ich schon oft in der Verhandlung erlebt und habe dann teilweise die Verhandlung auch verloren, weil ich genau das nicht vorbereitet habe, sondern hier ins Messer gelaufen bin. Und im Endeffekt jeden Schritt, den ich mache, also wenn ich jetzt mit Klienten zusammenarbeite, jeden Schritt, den ich mache, jeden Gedanken, den ich habe, teile ich sehr transparent und erkläre genau, warum ich genau denke, dass das jetzt beispielsweise der richtige Schritt ist. Und das Schöne ist, dass das in der Symbiose mit dem Klienten sehr gut funktioniert, weil er sein Business natürlich sehr gut kennt und wir dann seine Expertise mit meiner Verhandlungsexpertise quasi matchen oder verheiraten und daraus dann ein schönes 1 plus 1 gleich 3 rauskommt. Zu den wichtigsten Dingen, die man beachten sollte, ist grundsätzlich überhaupt erst einmal verstehen, also mit welchem Angebot oder was ist mein Walkaway-Punkt, ne? Also was ist im Endeffekt der Punkt, wo ich sage, ab dem Zeitpunkt macht eine Verhandlung für mich nicht mehr Sinn. Und das mag jetzt total einleuchtend klingen, das machen die allerwenigsten. Die allerwenigsten bereiten sich darauf vor und überlegen sich, was ist denn eigentlich mein Point of No Return, das heißt mein Walkaway-Punkt, wo es für mich einfach wirtschaftlich, emotional, wie auch immer, mehr Sinn macht, diese Verhandlung abzubrechen. Und das ist extrem wichtig, das in einer Situation zu machen, wo man sie durchdenken kann, wo man einen kühlen Kopf hat, wo man nicht noch tausend andere Informationen prozessieren muss, weil in der Verhandlung ist es kognitiv schon anstrengend genug. So. Und das heißt, den Punkt einmal festlegen und sagen, okay, und dem wird auch nicht mehr gerüttelt. Warum sage ich das? Viele denken, wenn es zu einem Verhandlungsabbruch kommt, das heißt, wenn man auch eine Verhandlung, wenn man einfach aufsteht und geht und sagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, für mich macht es hier keinen Sinn mehr, dass das wie so eine Art Versagen ist, ne? Viele haben das im Kopf und ich möchte gerne, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, ich möchte einmal sagen, es ist manchmal einfach auch die richtige Entscheidung. Also es ist eine viel bessere Entscheidung, es ist eine intelligentere Entscheidung, wenn man beispielsweise aufsteht und geht, wenn man unter den Selbstkosten ist, ne? Und dann, oder wenn man gewisse Ziele erreichen möchte und die einem wichtig sind, für die eigenen Meilensteine und die einfach auch eine gewisse Durchschlagskraft im Markt haben, wo man dann einfach auch entscheiden muss, jetzt ist es der Punkt erreicht, an dem wir gehen müssen. Und das sollte natürlich nicht hitzig getroffen werden, sondern dieser Punkt sollte eben davor schon festgelegt werden. Gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass man sich wirklich ein konkretes und ganz wichtig ambitioniertes Verhandlungsziel setzt. Ne? Da gibt es auch Studien zu, die dann analysiert haben, was ist besser, sich ein konkretes Ziel zu setzen oder das Ziel zu setzen, das maximal herauszuholen. Ne? Das ist auch immer so eine beliebte Frage, die ich dann im Training stelle. Letztendlich, das Maximale rausholen hört sich vermeintlich gut an. Maximal ist maximal, das mehr geht ja nicht. Nur die Frage ist, was ist maximal? Ja? Und dann ist man in der Situation, ist verunsichert, da kommt der andere mit irgendwie Gegenschlägen. Denn je wichtiger, je komplexer, je größer die Verhandlung ist, desto härter wird gespielt. Das darf man sich nicht vormachen. Ne? Also es ist dann nicht immer nur ein Kuschelkurs. Ne? Und dann muss man eben genau abwägen und es eben auch mit dem kühlen, durchdachten Kopf, mit genug Informationen, was ist das Ziel, das so ambitioniert ist, dass es wirklich knapp an der Grenze zur Unverschämtheit ist, aber womit ich noch durchkommen kann, ne? Womit ich mich nicht aus dem Rennen kicke. Ne? Also gerade beispielsweise bei M&A-Verhandlungen. Und diesen Sweet Spot zu finden, ist eine der wichtigsten Dinge. Ne? Und da wirklich, da kommt es dann auch sehr viel an. Und da ist jede Information auch hilfreich. Mhm. Denn letztendlich, die Million, die man am Anfang nicht richtig platziert hat, die holt man später nicht mehr raus. Ja. Die ist für immer weg. Ne? Und deswegen muss man eben genau abwägen, was ist dieser Sweet Spot, mit dem ich gerade rauskomme. Und der ist in der Regel höher, als die meisten annehmen würden. Und jetzt ist das Wichtigste, dass man nicht nur einfach eine Zahl raushaut, ne? Und dann letztendlich ohne Begründung oder ohne und dann erwartet, dass sie dann akzeptiert wird, sondern das Wichtige ist, dass man zumindest einmal versucht, einigermaßen, es müssen jetzt keine wirklich starken objektiven quasi Argumente sein, aber dass man zumindest das einmal nachvollziehbar begründen kann, ne? Beispielsweise beim Immobilienkauf. Es gibt da verschiedenste quasi Anbieter oder Bewertungsmöglichkeiten. Dann nimmt man natürlich die für einen selber die vorteilhafteste ist. Aber man hat zumindest eine, wo man sagen kann, ja, im Endeffekt laut XY ist das quasi aktuell die Bewertungsnorm und wir haben das danach bewertet. Und dann geht man ganz schnell auf andere Punkte ein, wenn man das nicht zur Diskussion macht, was jetzt die richtige Bewertung ist. Mhm. Aber man hat zumindest, und das ist jetzt der nächste wichtige Punkt, den ersten Anker gesetzt. Also ich würde sehr, sehr stark empfehlen, mit dem ersten Angebot rauszukommen. Das heißt, wenn man einmal seine Maximalforderung vorbereitet hat, ja, also sein Maximalziel feststeht, geht man mit diesem raus und versucht auch im Gespräch selber der Erste zu sein, der dieses Angebot platziert. Ja, und da muss man relativ gut und feine Antennen haben und schnell reagieren, also den anderen nicht sofort über den Mund fahren, aber auf jeden Fall verhindern, dass der andere das erste Angebot macht. Ja? Mhm. Also es sind auch Techniken, wie man das auf eine nette und freundliche Art machen kann. Und das ist auch der nächste wichtige Punkt. Genau, das sind im Endeffekt so die wichtigsten Vorbereitungspunkte, jetzt mal ganz grob skizziert. Und dann gibt es natürlich sehr viel mehr dann im Detail. Natürlich sollte man irgendwie genug Informationen haben, überhaupt auch, was man will. Meistens geht es da nicht nur um den Preis, sondern es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Und das ist eben auch eine wichtige Sache. Ich sage meinen Klienten zum Beispiel auch, überlegt euch doch einmal, worum es euch wirklich geht. Was sind eure Interessen hinter den Positionen? Und das ist auch eine der wichtigen Augenmerke, die man dann auch ernst nehmen sollte. Weil man selber häufig ja auch nicht 100% sicher ist, was man jetzt eigentlich genau, warum man gewisse Dinge haben möchte und was man erzielen will. Und sich dessen bewusst zu sein vor der Verhandlung, ist auch einer der wichtigsten Punkte und hilft auf jeden Fall, hier Klarheit zu haben und für sich auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Und mit dieser Klarheit und Sicherheit tritt man auch viel souveräner auf. Und ein souveränes Auftreten sorgt natürlich in Verhandlungen auch eher für weniger Gegenwind und dafür, dass die andere Partei ein A ernst nimmt und B sich eher weniger traut, dann nochmal mit irgendwelchen frechen Gegenankern etwas quasi in eine andere Richtung dann auch zu platzieren.
Ist das Ende einer Verhandlung immer ein Kompromiss? Und was macht man, wenn man etwas unbedingt will? Ne? Also wenn man sagt, okay, ich will das unbedingt, okay, es gibt einen Walk-Away-Point, aber man will es wirklich. Ne? Schwächt das die Position oder wie kann man das stark für sich nutzen?
Also das Wort Kompromiss, das mag ich überhaupt nicht. Also das gibt es eigentlich in meinem Wortschatz nicht. Kompromiss heißt ja, im Endeffekt kriegt keiner das, was er will. Das finde ich immer sehr, sehr ungünstig. Weil das heißt dann für mich, dass wir es offensichtlich nicht geschafft haben, genau wir nennen sie in der Verhandlungsforschung integrative Potenziale, also die Potenziale, die es schaffen, einen Verhandlungskuchen zu erweitern, also mehr Geld quasi auf dem Tisch zu platzieren für beide Seiten, dann haben wir das offensichtlich nicht geschafft. Ne? Und das wäre für mich, das wäre für mich kein, also es wäre einfach ein suboptimales Ergebnis. Man kann so ein Ergebnis abschließen, aber es wäre für mich suboptimal. Besser ist es, dass man gerade wenn man Punkte hat, die man erreichen will, und das gehört eben auch zur Vorbereitung. Ne? Also ich habe jetzt einfach nur die allerwichtigsten Punkte genannt, aber damit wären wir theoretisch in 5 Minuten durch, wenn man sich dessen erstmal bewusst ist. Und dann muss man natürlich generell drüber nachdenken, das kann dann länger dauern, aber wichtig in der Vorbereitung, und das ist jetzt auch nochmal so eine Mindset-Sache, ist, dass man nicht überlegt, wo man nachgeben kann. Das heißt, wo man keine Situation macht, das ist ja auch ein Mindset, so, ah ja, okay, dann vielleicht könnte ich ja hier noch nachgeben und hier noch nachgeben und hier, sondern dass man sich überlegt, Mensch, das ist jetzt meine Position, was kann ich denn zusätzlich fordern?
Mhm.
Ja, das heißt, man erstellt sich einen Forderungskatalog, ja, weil im Endeffekt, das eine ist ja mit einem hohen Anker in die Verhandlung reinzugehen, und das andere, und das viel, also das ist eine Challenge, aber das kriegt man noch hin, ne? Das kann man einmal gut vorbereiten. Die allergrößte Challenge danach oder die größte Herausforderung danach ist es, diesen hohen Anker möglichst lange oder idealerweise bis zum Schluss auch zu halten. Ne? Und das schaffst du nicht mit Konzession, das schaffst du mit Forderung. Denn was ja passiert ist, dass deine Position oder dein Angebot ständig angegriffen wird von verschiedensten Blickwinkeln. Ne? Und ja, das ist irgendwie zu hoch, wir bräuchten da, keine Ahnung, 15% Nachlass oder ja, wir können aber erst in 3 Monaten liefern. Ja, aber wir haben dies und jenes und überhaupt muss dies und das passieren. Ne, man neigt dann dazu, irgendwie dann zu überlegen, ja, okay, das war jetzt auch hoch, okay, da können wir vielleicht ein bisschen nachgeben, da können wir noch ein bisschen nachdenken, da können wir ein bisschen nachgeben, und plötzlich landet man beim Walkaway-Punkt und zwar schneller, als man denkt. Ne? Und das passiert leider häufig, wenn man in diesem Konzessions-Mindset ist, statt in dem Forderungs-Mindset. Ne? Beispielsweise, wenn die andere Partei sagt, ja, aber das können wir dann, im Endeffekt, ja, bräuchten wir dann aber die 10% irgendwie Rabatt, ne, sonst, oder bräuchten wir eine Vergünstigung von 10%, sonst wird es irgendwie schwierig für uns. Kann man, anstatt zu sagen, ja, wäre denn 5% möglich, könnte man ja zum Beispiel sagen, das ist überlegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen Sie doch eigentlich auch Produkt B. Wir sprechen hier gerade über Produkt A. Wäre es denn denkbar, und hier ganz wichtig im Konjunktiv sprechen, wäre es denn denkbar, dass wir unser Verhandlungspaket um Produkt B erweitern? Das heißt, was habe ich getan? Ich bin gar nicht auf diese 10% eingegangen, sondern habe direkt eine neue Forderung platziert, die ich als Voraussetzung einnehme, um überhaupt über irgendwelche Preisreduktionen zu sprechen. Und ich nenne das dann als, ich habe so ein Mantra, das ich auch meinen Coaches immer mitgebe, das ist Quid pro Quo. Das ist eine der wichtigsten Regeln in Verhandlungen ist, gebe nichts her, ohne was dafür zurückzukriegen. Also Quid pro Quo ist eine der wichtigsten Dinge, genauso wie Fragen statt annehmen. Ne? Also es ist auch nochmal ganz interessant. Wir sind ja immer total in unserem Kopf und denken, wir wüssten, wie die Welt funktioniert, in unserer eigenen quasi Wirklichkeit. Ne? Und die Realität sieht aber häufig anders aus. Oder die subjektive Wirklichkeit des anderen sowieso. Ne? Das heißt, ich denke, ja, das Allerschlimmste, was passieren kann, oder eine der wirklich schlimmen Fehler, die passieren kann, ist, dass man vor der Verhandlung schon gegen sich selbst verhandelt.
Ich, ja.
Nein, bei mir das ist
ja.
Im Endeffekt ist das, wenn wir gerade sehr, sehr erfahrene, sehr gute Vertriebler haben, die eine sehr enge Beziehung zu ihren auch Kunden haben, da erlebe ich das sehr, sehr häufig, wirklich sehr, sehr häufig in den Vorbereitungen, dass es dann heißt, Ah, nee, das können wir nicht bringen. Ah, nee, nee, das habe ich schon mal probiert, irgendwie vor XY Jahren. Das kriegen wir nicht durch. Nee, das funktioniert eh nicht, ne? Und dann im Endeffekt, bevor man in die Verhandlung eingestiegen ist, im Endeffekt schon alles runtergecuttet hat an Themen, die man irgendwie für diesen Sweet Spot, von dem ich anfangs gesprochen habe, eben gesammelt hat. Und dann sage ich auch immer, Mensch, hebt euch das doch für die Verhandlung auf. Ne? Ich könnt euch ja noch runterhandeln lassen, aber macht es doch bitte nicht vorher, ne?
Ja.
Und genau, also das ist auch nochmal wichtig, dass man das im Hinterkopf behält und dass vielleicht auch jemand dabei ist, der das merkt oder das sofort irgendwie gegenlenkt und sagt, Moment, halt, stopp, was passiert gerade? Ihr verhandelt gerade wieder gegen euch.
Ja.
Ne? Und dann lachen meistens alle und dann sagen, ja, okay, stimmt. Lass mal überlegen, wie wir da rauskommen.
Ja, spannend. Hat dann auch sehr viel mit der Überzeugung des eigenen Werts zu tun, ne? Also kann ich mir vorstellen, wenn jemand sofort runterhandelt, ist man ja vielleicht nicht tausendprozentig, hunderttausendprozentig überzeugt von dem Wert, wenn man sofort, wenn man da sofort an Nachlässe denkt.
Ja, das kann sicherlich ein Punkt sein, dass man halt immer so ein bisschen für uns, also ne, es ist ja, was ist richtig, was ist falsch, ne? Weil auch bei solchen Positionen, Preisen etc., ne, da gibt es ja kein richtig und kein falsch, weil letztendlich stecken ja überall immer Margen drin, ne? Es ist nochmal, da kann man sich überlegen, wie viel steht einem zu, ne? Das ist nochmal so eine Frage. Aber letztendlich ist es, glaube ich, ein Mix aus Konfliktscheue und Beziehungsqualität. Und jetzt kommt noch mal das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Jetzt kommt noch mal ein wichtiger Punkt, dem man sich bewusst sein muss. Verhandlungen heißen ja Konflikte, ne? Und Konflikte gehen oft zwangsläufig mit einer oder können mit einer Beziehungsschädigung auch einhergehen. Es kommt schon zu unangenehmen Situationen, wo man dann auch immer ein bisschen härter durchgreifen muss oder einfach seine Position auch verteidigen muss. Na, das kann schon auch zu Lasten einer Beziehung gehen. Deswegen muss man sich natürlich immer anschauen, in welcher Situation man ist und ob das Sinn macht oder nicht. Aber meine Empfehlung in solchen Situationen ist oft auch, dass jemand anderes die Verhandlung führt, damit die Beziehung zum Kunden nicht geschädigt wird.
Spannend, ja.
Na? Weil man hat ja natürlich, je härter man durchgreift, na, desto eher könnte die Beziehung eben beschädigt werden. Das ist sicherlich auch einer der Punkte, die man in der Vorbereitung ansprechen muss. Also du siehst, es sind viele Themen, aber ich gehe jetzt immer stückchenweise, je nach Frage, darauf ein, sonst können wir hier bis morgen sprechen.
Spannend,
Genau.
ne?
Und das ist ein Thema, das man relativ früh, und das ist jetzt auch meine Aufgabe als Verhandlungsexpertin, herausfinden muss, wie ist die Beziehung und wie groß ist die Angst, diese Beziehungsqualität eben auch zu verschlechtern oder die Beziehung auch ja, nachhaltig zu beeinträchtigen.
Ja,
Ne? Also
definitiv.
wie groß ist diese Angst, wie groß ist die Gefahr? Also einmal ist es meine Aufgabe, auf die Risiken hinzuweisen, zu sagen, was kann passieren. Und dann ist es meine Aufgabe, entweder zu sagen, ich glaube, es macht Sinn, wenn jemand anderes die Verhandlungsführung übernimmt oder zumindest dabei ist als Verhandlungsführer und man als Good Guy in Anführungsstrichen eben dabei bleibt, ja, für die Beziehungsqualität, um dann wieder quasi in die Verhandlung zurückführen zu können, wenn es ein bisschen ja, ein bisschen
Aber
hektisch wird,
wird.
genau, ein bisschen emotionaler wird. Genau, und auf der anderen Seite eben zu schauen, gut, wenn das jetzt die Gegebenheiten sind, ne, wenn das jetzt derjenige verhandeln soll, wie kriegen wir das hin, dass er seine Ziele erreicht und die Beziehung nicht gefährdet? Denn das ist auch möglich, das ist immer ein Stretch, aber auch das kriegen wir hin und das ist eben auch meine Aufgabe in der Verhandlungsvorbereitung, eben zu schauen, wie sind die Bedingungen, in denen die wir vorliegen haben. Und wie können wir unter den Bedingungen, unter den Parametern, die wichtig sind, eben das Verhandlungsziel auch maximieren?
Wie geht man mit schwierigen Verhandlungspartnern um oder mit Gesprächspartnern, die sehr unkooperativ sind? Was kann man da machen?
Es kommt darauf an, wie sich die Verhandlung entwickelt. Ne? Es gibt ja verschiedenste Arten von Unkooperativität oder Schwierigkeit beim Verhandlungspartner. Ne? Eines der wichtigsten Punkte in Verhandlungen ist sowieso möglichst, wenn es möglich ist, nicht gegen nur einen Verhandlungspartner zu verhandeln, sondern möglichst noch zwei, drei andere Wettbewerber haben, mit denen man dann verhandelt, sodass man nicht angewiesen ist auf denjenigen. Das ist zum einen, es ist einfach eine Risikodiversifizierung, ne?
Ja.
Gegen es auch. Und zum anderen macht das auch was psychologisch mit einem. Man tritt ganz anders auf und dieses souveräne, selbstbewusste Auftreten, so, ich möchte gerne mit dir, ich muss aber nicht. Und das auf eine nette Art und Weise, immer ganz wichtig, Gesichtswahn, das ist einer der wichtigsten Punkte. Das macht schon sehr viel. Und das sorgt auch auf der anderen Seite zu mehr Bewegung, als wenn, sobald gemerkt wird, oh, ich könnte der Einzige sein, oh, da ist eine Angst. Das ist natürlich sehr schädlich. Und dann werden natürlich besonders Narzissten oder Menschen mit einem großen Ego das natürlich als ihre Plattform gerne nutzen wollen, um ihre Punkte durchzusetzen. Ne? Und wir hatten jetzt auch am Anfang gesprochen darüber, was passiert, wenn es emotional wird, wenn es wirklich emotional hochkocht. Ne? Das eine ist, den anderen ausreden zu lassen, erst einmal Raum zu schaffen, dann ihn wieder einzusammeln und dann im Endeffekt erst weiter quasi in die sachliche Verhandlung einzusteigen. Und warum sage ich das? Also ich glaube, ich nenne es jetzt trotzdem einmal an der Stelle. Es gibt die sogenannte emotionale Refraktärphase. Das heißt, wenn man in einer bestimmten, sehr, sehr intensiven Emotion ist, dann ist man wie in so einer Art Tunnel. Und dann ist es wirklich völlig egal, was du sagst. Es wird so gefiltert, dass es zu der aktuellen Emotion passt. Also beispielsweise, ich bin mega verärgert und wirklich jetzt auf 180 und du sagst mir, hey, guck mal raus, die Sonne scheint, ist doch super tolles Wetter. Anstatt zu sagen, ja stimmt, hat sie eigentlich recht, ist ja schönes Wetter und ist ja was positiv, hat sie ihre positiven Tage gemacht, würdest du halt eher sagen, was? Die Sonne scheint, jetzt soll ich einmal einen Sonnenbrand kriegen, was wünschst du mir eigentlich noch alles? Ne? Also das ist, man kann, egal was man sagt, es wird so interpretiert, dass es zur Emotion passt. Und das ist keine Absicht, das ist ein psychologischer, menschlicher Vorgang. Ne? Und wenn man das weiß, dann gibt es eben verschiedene Strategien, wie man damit umgeht. Also zum einen einmal den Raum lassen, den einmal aussprechen lassen. Die Refraktärphase dauert in der Regel, also wirklich diese Hochphase dauert ein paar Sekunden, in ganz schlimmen Fällen ein paar Minuten an und dann ebbt sie langsam ab. Und dann ist man wieder eher bereit, dann also wieder aufnahmefähig. Oder also wenn man merkt, oh, es hat sich jetzt wirklich hochgekocht, dass man dann wirklich ganz, ganz, ganz dringend angeraten, bevor wirklich die Verhandlung auch, also bevor man der Verhandlung wirklich auch nachhaltig schadet, eher eine Pause, also entweder so eine Kaffeepause oder eine Rückzugspause einlegt. Oder ne, das muss man dann ein bisschen in das situativ entscheiden, dann eventuell auch einfach die Verhandlung vertagen und sagt, ah, ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es vielleicht Sinn macht, dass wir vielleicht Ende der Woche nochmal sprechen. Und jetzt gibt es ja ein paar Punkte, da können wir ja einmal mitnehmen, jeder kann darüber nachdenken und dann sprechen wir Ende der Woche nochmal. Das ist in solchen Situationen, würde ich auf jeden Fall sagen, eher empfehlenswert, als dran zu bleiben und zu versuchen, diese Verhandlung um jeden Preis jetzt weiterzuführen. Das ist, glaube ich, die schlimmste Option oder die schlechteste Option, die man in der Situation eben hat. Und das Schöne ist jetzt mal ein anderes Thema, wenn man jetzt irgendwie jemanden hat, der ein starkes Ego hat, der deswegen schwierig ist, also nicht sich emotional hat quasi hochkochen lassen, sondern der Narzisst ist, der ein großes Ego hat, der irgendwie als Persönlichkeit schwierig ist. Da muss man sich fragen, warum sind solche Menschen so? Ne? Im Endeffekt ist ihnen das wichtig, also oftmals fehlt ihnen ja in irgendeiner Form etwas oder ihnen fehlt Anerkennung, oder sie sind sehr, sehr anerkennungsaffin, wertschätzungsaffin, ne, sind ja solche Menschen.
Ja.
Und was dann in solchen Situationen super hilfreich ist, ist einfach mal auch ein nettes Wort zu sagen, ne? Also ihnen auch die Anerkennung zu geben. Also es ist grundsätzlich immer besser, proaktiv für positive Emotionen zu sorgen, durch beispielsweise Anerkennung, durch ein nettes Wort, durch ein Kompliment, statt zu warten, bis sich das hochkocht und dann zu versuchen, irgendwas zu retten. Immer eher so proaktiv eine positive, also die Atmosphäre positiv zu halten, sehr respektvoll miteinander umzugehen, sich oft zu bedanken, also selbst wenn schwierige Themen angesprochen werden, zu sagen, vielen Dank, also vielen Dank, dass Sie diesen Ihnen wichtigen Punkt jetzt schon ansprechen, wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann man wieder paraphrasieren, den Punkt wieder so ein bisschen minimieren, aber im Endeffekt geht man sehr respektvoll mit dem anderen um und das Allerwichtigste in solchen Situationen, und ich weiß, es fällt einem schwer, wenn die andere Partei arrogant auftritt und schwierig ist, respektvoll zu bleiben und wirklich darauf zu achten, dass man auch gesichtswahrend bleibt. Denn nichts ist schädlicher in Verhandlungen, als wenn eine Partei das Gesicht verliert und bloßgestellt wird.
Ja.
Das ist so, das wirklich geht es, um jeden Preis zu vermeiden.
Ja. Wie geht man mit komplett unerwarteten Wendungen um. Also irgendwie was Neues wird auf den Tisch geholt, das haut einen irgendwie aus den Socken und man ist auch irgendwie baff und unvorbereitet darauf, wie kann man da die Kontrolle behalten? Geht es da überhaupt um Kontrolle? Also wie geht man mit ganz unerwarteten Wendungen oder Überraschungen um?
Das ist jetzt natürlich ein breites Feld. Es kommt immer sehr darauf an, was diese Überraschung parat hält. Also zum einen hilft da dieser Forderungskatalog, den wir ja vorbereitet haben. Ne? Also wenn da jetzt irgendwas um die Ecke kommt, wo man sagt, okay, habe ich nicht mit gerechnet. Erst einmal wieder quasi zur Seite legen und sagen, wäre es denn denkbar? Und dann bringt man eine seiner beliebten Forderungen rein. Wenn es etwas, also auch meine Empfehlung, selbst wenn es etwas ist, was darüber im ersten Moment sagt, wow, nee, mache ich auf gar keinen Fall, ne, so einfach aus dem Impuls heraus, ein wirklich wichtiger Rat ist, sich nicht festzulegen, und zwar so lange wie möglich. Das heißt, ja und nein möglichst streichen aus dem Verhandlungswortschatz, ja, sondern eher sowas zu sagen wie, oh, das ist jetzt schwierig, oh, interessant, könnte man drüber nachdenken, könnte sich als problematisch erwarten. Also im Endeffekt solche Variationen zwischen finde ich interessant, finde ich durchaus überlegenswert oder eben halt, ja, es ist schwierig oder schwierig umsetzbar oder wie auch immer, ne? Dass man sich da eben nicht festlegt. Und wenn man gerade aus dem Off erwischt wird und als etwas ist, was man von, also man merkt ja sofort, ist es etwas, was für mich gut ist oder schlecht, ja? Um da ein bisschen Zeit zu gewinnen, ist es immer gut zu sagen, schwierig. Und dann macht man eben ein paar Sekunden Pause. Und dann quasi bedankt man sich, dass derjenige den neuen Impuls reingebracht hat und nimmt ihn dann quasi, also nimmt ihn nicht so wirklich auf, sondern im Endeffekt bedankt man sich dafür und setzt dann eben, bringt das wieder auf eine andere Spielwiese, ohne darauf einzugehen.
Okay.
Konkreter, ne? Also das ist sicherlich eine Art, wo man dann auch noch mal Zeit gewinnt, um drüber nachzudenken. Oder man sagt, also man sagt, dass man, dass das jetzt irgendwie ein neuer Punkt ist, dass da jetzt heute nichts zur Agenda, ne?
Ja.
Agenda passt, deswegen ist es auch wichtig, eine Agenda zu haben. Sondern dass man genau über den Punkt gerne sonst das nächste Mal sprechen kann.
Ah ja.
Quasi und er kauft sich dadurch Zeit, darüber zu denken, warum der andere das platziert, was er damit vorhat und was man vielleicht sich vorteilhaft daraus nutzen kann. Ne? Und das ist durchaus legitim, diesen Punkt dann einfach zu parken und sagen, heute geht es um die und die Punkte, den Punkt parken wir.
Ja,
das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Nicht jeden Ball, den du zugeschnitten bekommst, musst du auch greifen.
Ja.
Du kannst auch bei Menschen Bällen gucken, wie sie an dir vorbeigehen.
Ja.
Okay. Ja. Der andere geht immer noch vor dir und du stehst immer noch mit beiden Beinen auf dem Boden und kannst verhandeln.
Ja, klasse. Gibt es Trends oder auch Entwicklungen in der Verhandlungsführung, die sich so herauskristallisiert haben in den letzten Jahren, wenn es darum geht, auf Menschen zuzugehen, interkulturell ein besseres Verständnis zu zeigen? Gibt es da irgendetwas, wo du das Gefühl hast, Mensch, das ist neu oder das ist besser verstanden oder das wird jetzt besser genutzt oder irgendwie etwas, was sich geändert hat?
Also ich meine, ich mache das jetzt ja schon sehr, sehr lange. Also ganz viel, ja, über 16, 17 Jahre im Endeffekt. Ich mich ja schon sehr intensiv auch an der Front mit Verhandlungen, auch in verschiedensten führenden Positionen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es schon einen Wandel gibt, was sehr gut ist, ist Richtung respektvollerem Umgang miteinander. Ne? Also früher war das so ein bisschen Modetrend. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber dieses, sorry, dass ich es jetzt annehme, Old White Guy. Man haut auf den Tisch und der lauter schreit und der härter auf den Tisch haut, der gewinnt die Verhandlung. Das ist heutzutage, finde ich schon, dass sich das stark gewandelt hat. Also das fand ich damals schon grenzwertig und habe nicht verhandelt und war genau deswegen erfolgreich, weil ich es nicht so gemacht habe und auch nicht so geraten habe. Stichwort einfach ganz klar Gesichtsverlust. Ne? Gesichtsverlust.
Ja.
Und hier dieses gegenseitig Gaddeln, da halte ich nicht viel von. Ich finde es schädlicher, als dass es irgendwas bringt. Denn selbst wenn die andere Person dann einlegt, das wird sie dir nicht verzeihen.
Ja.
Und das wird sie nur machen, weil sie es muss. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit, wo sie rauskommt, wo sie es dir einzahlen kann, Will sie das tun? Und die Frage ist, will man das? Ne? Also ist das wirklich hilfreich? Weiß ich nicht. Würde ich eher sagen, nein. Das ist eine Entwicklung, die finde ich sehr positiv. Dann die andere Entwicklung ist, dass Frauen stärker in führende Position kommen und auch stärker in die Verhandlungsführung kommen. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, denn meine ganz klare Überzeugung ist, dass Frauen eine viel größere Klaviatur haben als Männer beim Verhandeln, die ihnen hilft. Und zum einen und zum anderen haben wir auch Stereotypen, über die sich alle so furchtbar beschweren, aber die in Verhandlungen sehr hilfreich sein können, ne? Frauen wird beispielsweise eher, also von Frauen wird eher geglaubt, dass sie es gut meinen mit einem, dass sie Interesse haben, dass beide Positionen ein Win-Win-Ergebnis haben. Frauen wird auch eher zugesagt, dass sie sich wirklich für die andere Seite interessieren, empathisch sind. Frauen wird auch nicht übel genommen, wenn sie die andere Person einfach ausfragen, im Sinne von, ja, die interessiert sich halt für mich, die möchte es halt wirklich verstehen, die möchte hier nicht strategisch versuchen, irgendwie Informationen zu gewinnen, sondern die fragt wirklich, weil sie sich ehrlich für mich interessiert. Und das ist ja, sollte grundsätzlich ja auch so sein, ne? Also Stichwort Partner versus Gegner. Nur Frauen wird es halt auch eher abgekauft, in Anführungsstrichen, ne? Und das ist schon ein großer Vorteil. Also das merke ich schon auch in den Beratungen mit Frauen, mit Männern. Also ich habe auch sehr viele weibliche Klientinnen. Und da merke ich einfach, dass das schon auch, dass man hier einfach eine breitere Klaviatur spielen kann und dass Frauen dann häufiger auch zu größerem Erfolg dann auch kommen. Ne? Also, und vor allem auch, wenn das Ergebnis erzielt wird, das ist ja auch nochmal ein schöner Stereotyp. Man denkt ja immer, gerade als Mann, ah ja, ich habe auf jeden Fall hier mehr rausgeholt, weil einfach, sicherlich denkt das nicht jeder, aber so unterbewusst glaube ich schon, dass Männer grundsätzlich denken, sie könnten besser verhandeln und sie wären die größeren Dealmaker. Das ist jetzt eine harte Aussage. Aber ich glaube, das ist schon hilfreich in Bezug auf, wenn es dann zum Verhandlungsergebnis kommt und je nachdem, wie man dann dieses Verhandlungsergebnis auch einleitet und ausklingen lässt, welches Gefühl man hinterlässt, glaube ich, ist das mit einer Frau, wenn man mit einer Frau verhandelt, auf jeden Fall angenehmer, kann ich mir vorstellen, als Mann. Ja? Ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, aber genau. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, wie Frauen dann auch auftreten. Da ist natürlich auch nicht jede gleich, ne? Und es gibt ja nicht auch Frauen, die auf den Tisch schauen und rumbrüllen. Gibt es sicherlich auch. Ja, das wäre dann eher ein bisschen schwierig, aber genau.
Ja. Martina, ich habe eine letzte Frage. Was sind die wichtigsten tagtäglichen Verhandlungen, die jeder beherrschen sollte?
Die wichtigsten tagtäglichen Verhandlungen.
Weil alles ist ja irgendwie Verhandlung, ne? Welchen Film sehen wir? Wo gehen wir? Was essen
Absolut.
wir? Ne? Also.
Man ist von morgens bis abends am Verhandeln und wir scherzen auch, also im Freundeskreis wird ja auch mal gern gescherzt, ne? Also es wird jetzt schon auch gerne mal so wahrgenommen. Ich glaube, das Wichtige ist, man hat eben verschiedene Schwerpunkte. Deswegen sage ich Beziehungsqualität versus das, was man selber erreicht. Also ich im Privaten beispielsweise verhandle nicht so hart, ne? Weil ich dann einfach oft sage, gut, mir ist jetzt die Beziehung wichtiger, als dass ich jetzt wirklich meinen Kopf durchsetze. Darum geht es mir jetzt nicht. Ne? Deswegen, da finde ich es dann immer schwierig, wenn es dann, wenn, ich darf mir das natürlich häufig anhören, ja, Martina, du bist ja Verhandlungsexperte, ne? Ist ja klar, ne? Dass du jetzt hier irgendwie bekommst, was du willst. Ich persönlich nehme das anders wahr, aber gut, Verhandlungen, die man sonst beherrschen sollte. Das heißt, man sollte immer abwägen, wie wichtig ist mir das jetzt wirklich, gerade im Privaten, weil diese Verhandlungen sind die häufigsten, die man führt. Und dann will man den Kopf durchsetzen und wie signalisiere ich dem anderen auch, dass ich ihn verstehe, ihn höre und wirklich nach einer gemeinsamen Einigung suche. Ne? Also, dass man da vielleicht auch wirklich transparent miteinander umgeht. Dann natürlich eine der wichtigsten Verhandlungen auch im Job. Also im Job hat man ja ständig auch Verhandlungen. Einmal, wer kriegt die besseren Projekte? Wer wird befördert? Wie sieht es mit einer Gehaltserhöhung aus? Also, das sind sicherlich Verhandlungen, wo es sich lohnt, sich einmal schulen zu lassen oder sich einmal einfach, ja, da ein Gerüst aufzubauen, mit dem man dann auch gut reingehen kann. Denn gerade wenn man sich zum Beispiel Gehaltsverhandlungen anschaut, allein diesen Zinseszinseffekt, ne, das, was du heute, wenn du falsch, in Anführungsstrichen, zu niedrig einsteigst, das holst du ja nie wieder auf. Ne? Das heißt, also wenn du da beispielsweise schon 20, 30% mehr bekommst, dann ist das die neue Base. Weil man sagt da nicht, oh ja, jetzt kriege ich irgendwie, weiß ich, 1.000 Euro mehr, sondern man wird ja, arbeitet ja gern mit Prozent, 3, 5, 10%, 20, je nachdem. Aber das sind immer Prozent, auf deinem Basisgehalt.
Ja.
Das heißt, wenn du schon falsch einsteigst oder zu niedrig einsteigst, dann bist du ständig in einem Uphill-Battle, so.
Ja, genau. Oh, ja, toll. Martina, das sind so, so spannende Einsichten, Erkenntnisse, Tipps. Also da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, uns da mitgenommen zu haben in deine Expertise. Und das werde ich mir bestimmt nochmals anhören, das Gespräch. Da sind so viele Nuggets drin, so viele tolle Tipps. Vielen herzlichen Dank und ja, dass du alles mit uns teilst und dein Verhandlungsmanagement und Geschick auch an alle weitergibst. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Simone. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. War ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.